Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der 24. Juli, das Datum wird heute gleich zweimal eine größere Rolle spielen hier im Update-Podcast. Heute vor 10 Jahren ist es in Duisburg bei der Love Parade zu einer Massenpanik gekommen. Menschen, die zum Feiern auf den Paradeplatz wollten, die kamen nicht mehr weiter und von hinten strömten Partygäste nach. Und dann kam es zu dem Unglück, für das niemand verantwortlich ist. Es gibt kein Urteil. Keiner hat Verantwortung übernommen. Wir sprechen darüber, wie wichtig die Schuldfrage für Hinterbliebene und auch für Opfer ist. Hier im Update am Freitag. Ja, und an diesem 24. Juli wird in Südafrika Weihnachten gefeiert. Zumindest hat das immer mehr zugenommen, dass Südafrikaner für heute einen heiligen Abend mit Freunden und Familie planen. Denn dort ist ja gerade tiefster Winter.
Es ist wirklich kalt und wir in Südafrika haben Minusgrade. Also hier ist es wirklich klirrend und hier hast du dann einfach auch Lust, Glühwein zu trinken oder dir eine heiße Schokolade zu machen. Das passt einfach ganz gut in die Jahreszeit.
Wie das genau abläuft, ob es Geschenke gibt, Heiligabend im Juli, das sagen wir euch im Podcast zum Update. Außerdem Armin Himmelrath aus dem Update-Team. Wir versuchen beide schon mal 5 Worte auswendig zu lernen, in der richtigen Reihenfolge.
Person, Woman, Man, Camera, TV.
Jetzt du?
Person, Woman, Man, Camera, TV.
Person, ja, ja. Woman, Man, Camera, TV. Der so Geisteszustand des US-Präsidenten und ein kognitiver Test im Zusammenhang mit diesen Worten, die er sich merken muss, sind gerade ein Riesenthema in den USA. Wir sprechen darüber hier im Podcast zum Update am 24. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das Update am 24. Juli 2020. Heute ist es 10 Jahre her, dass die Love Parade in Duisburg in einem großen Unglück geendet ist. An einer engen Stelle gab es ein Gedränge. Menschen strömten von außen weiterhin nach. Es gab eine Massenpanik. 21 Menschen sind ums Leben gekommen und mehr als 650 wurden verletzt. Und seitdem wurde erst ermittelt, dann verhandelt vor Gericht. Und Anfang Mai musste das Landgericht Duisburg feststellen, keinem der Angeklagten kann eine individuelle Schuld nachgewiesen werden. Karl-Heinz Schein arbeitet für den Weißen Ring in Nordrhein-Westfalen, die Opferhilfeorganisation Weißer Ring. Hallo Herr Schein.
Grüße, Herr Günther.
Wie wichtig ist denn für Opfer und Hinterbliebene die Aufarbeitung eines so großen Unglücks vor Gericht?
Wichtig ist für die Angehörigen eigentlich herauszubekommen, wer ist denn für dieses Unglück verantwortlich. Es gibt ja hier mit Sicherheit keinen, der mit Absicht einen der 21 Menschen zu Tode gebracht hat, sondern es hat sich eine Situation ergeben, aus der der Tod dieser Menschen entstanden ist. Dann muss man sich die Frage stellen, wenn wir also keine individuellen Täter haben, gibt es irgendeinen Grund, warum es zu dieser Panik gekommen ist und hat man möglicherweise bei der Vorbereitung des Events Fehler gemacht, die zu dieser Katastrophe geführt haben.
Was wäre denn, wenn es am Ende Schuldige gäbe, diese aber nicht bestraft würden? Also ist die Schuldfrage die wichtigere, als dass am Ende jemand ins Gefängnis geht oder eine Geldstrafe zahlen muss?
Ich glaube, es geht weniger darum, ob jemand ins Gefängnis geht, sondern man will eigentlich wissen, wer ist denn wirklich verantwortlich dafür, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Und diese Frage ist auch im Laufe des Prozesses nicht endgültig geklärt worden. Ist für die Angehörigen sehr schwer zu ertragen.
Was macht das denn mit den Menschen, wenn am Ende tatsächlich festgestellt wird, niemand kann zur Verantwortung gezogen werden und niemand trägt auch die Verantwortung und hebt die Hand und sagt, ich übernehme einen Teil der Verantwortung?
Neben der Trauer um die Angehörigen, die dort zu Tode gekommen ist, kommt jetzt eine große Enttäuschung dazu. Man ist davon ausgegangen, dass das Ganze rechtlich aufgearbeitet werden kann und dass es dort wirklich auch zu einem Urteil kommt. Dazu ist es in diesem Falle nicht gekommen und das ist für die Angehörigen sehr, sehr schwer zu ertragen und zu verstehen.
Wie können Sie helfen, mit so einer Situation dann umzugehen?
Die Angehörigen sind von Anfang an sehr gut betreut worden. Unter anderem von der Notfallseelsorge und haben also zumindest in psychologischer Sicht sehr viel Unterstützung bekommen. Die Angehörigen haben zudem eine, ich nenne das mal Notgemeinschaft, gebildet. Die treffen sich noch heute regelmäßig, haben sehr guten Kontakt und tauschen sich untereinander aus.
Ist so ein Unglück etwas, was die Hinterbliebenen oder auch, ich sag mal, Menschen, die verletzt wurden bei diesem Unglück, bis an ihr Lebensende beschäftigen wird?
Mit absoluter Sicherheit. Also sowohl die Angehörigen der getöteten Opfer als auch die Verletzten werden bis an ihr Lebensende an diese Situation zurückdenken und werden das bis zu ihrem Lebensende nicht vergessen können.
Jetzt hören wir seit einiger Zeit, jetzt mal abgesehen von dem Love Parade-Unglück, dass der Opferschutz in Deutschland ernster genommen wird, dass sich darum gekümmert wird. Ist dem so? Also bekommen Sie das mit?
Ja, eindeutig. Sie brauchen nur nach Nordrhein-Westfalen zu gucken, wo es inzwischen eine Opferschutzbeauftragte beim Justizministerium gibt, die mit vielen Anfragen beschäftigt ist und sich intensiv um Opferbelange kümmert.
10 Jahre nach dem Unglück bei der Love Parade in Duisburg. Niemandem kann eine Schuld nachgewiesen werden, niemand übernimmt Verantwortung. Karl-Heinz Scheien war das vom Weißen Ring in NRW.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gehen wir mal Freitagmorgen zurück. Morgens mit einer vollen Kaffeetasse einfach nur an den Schreibtisch setzen. Dann Mittagessen am eigenen Küchentisch und abends dann zum Feierabend einfach ins Nebenzimmer, Fernseher an und Feierabend ganz ohne nervige Pendelei. So sieht immer noch der Alltag für viele Leute im Homeoffice zurzeit aus. Und tatsächlich, viele finden das gar nicht so schlecht. Das hat eine Umfrage der DAK kürzlich herausgefunden. Homeoffice, das genießen einige. Aber wie wäre es, in einer Welt zu leben, in der alle nur noch im Homeoffice arbeiten? Unser Reporter Martin Krinner ist dieser Frage heute mal nachgegangen.
Homeoffice scheint zu funktionieren. Zumindest aus Sicht der Arbeitgeber. Das zeigt ein Beispiel aus den USA. Der Energieriese Halliburton hat in seinem aktuellen Geschäftsbericht angekündigt, dass er mehr als 100 Einrichtungen komplett schließen will und die Mitarbeiter stattdessen von zu Hause ihren Job erledigen sollen. Und in Deutschland machen momentan viele Unternehmen ganz ähnliche Erfahrungen. Bei Siemens etwa hat der Vorstand beschlossen, dass 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Welt in Zukunft 2 bis 3 Tage pro Woche daheim arbeiten sollen. Dauerhaft, auch nach Corona. Den meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland kommt das entgegen. Das hat zumindest eine Umfrage ergeben, die die Krankenversicherung DAK in Auftrag gegeben hat. Denn sie hat herausgefunden, dass die meisten Leute ihr Homeoffice mögen, sagt der Vorstandsvorsitzende der DAK, Andreas Storm.
Wir haben sehr, sehr interessante Effekte feststellen können. Der wichtigste ist, dass die Arbeitszufriedenheit deutlich gestiegen ist, dass man die Arbeit besser über den Tag verteilen kann. Und insgesamt ist auch für eine Mehrheit der Befragten die Arbeitsatmosphäre als angenehmer empfunden worden. Und wir dürften dann auch mittelfristig feststellen, dass der Krankenstand sicherlich niedriger sein wird, wenn die Work-Life-Balance ansteigt.
Die Leute fühlten sich zu Hause produktiver als im Büro. Das meinten jedenfalls 56% der Befragten. Das Stresslevel sinkt, der Anteil derer, die sich nie oder nur manchmal gestresst fühlen, stieg von 48 auf 57%. Und wer sich gleichzeitig noch um andere Dinge als die Arbeit kümmern muss, also um die Familie, die Eltern oder irgendwelche Ehrenämter, der hatte im Homeoffice deutlich mehr Gelegenheit dazu. Allerdings gibt es auch ein paar Probleme, sagt Andreas Storm, und zwar doch beim Thema Work-Life-Balance.
Die liegen darin, dass es oftmals schwerfällt, eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Familienzeitphasen zu finden.
Sprich, das Homeoffice verleitet dazu, mehr zu arbeiten als zum Beispiel im Büro. Und damit hatte bei den 18- bis 27-Jährigen mehr als die Hälfte, genauer gesagt 52%, zu kämpfen.
Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo nochmal wirklich sehr stark dran gearbeitet werden muss, dass Homeoffice wirklich zu einem Erfolgsmodell wird.
Trotz dieser Probleme hat die Umfrage aber ergeben,
dass rund 3/4 der Befragten, die Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht haben, gerne möchten, dass Homeoffice auch dauerhaft genutzt werden kann und eine größere Rolle spielt.
Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass es so kommt und wir uns noch ein paar Jahre in die Zukunft versetzen, dann könnte es sein, dass das Homeoffice uns nicht geradewegs ins Paradies befördert. Ein ganz konkret drohendes Übel, das kennt der Yoga-Lehrer Alexander Peters.
Also es gibt den sogenannten Load of Burden, also das ist der Faktor, mit dem man bemisst, worunter Menschen leiden, an welchen Krankheiten. Und da sieht man, dass Rückenschmerzen auf der ganzen Welt an erster Stelle stehen.
Homeoffice, das heißt ja auch telefonieren, E-Mails schreiben, Texte lesen oder an Videokonferenzen teilnehmen. Also sitzen, sitzen und nochmal sitzen. Man kann sich jetzt sein Homeoffice natürlich professionell einrichten und darauf achten, dass alles ergonomisch ist. Aber wenn das bisschen Bewegung, das der Durchschnittsbüromensch auf dem Weg zur Arbeit abbekommt, nun auch noch wegfällt, na, dann können wir uns darauf einstellen, dass es deutlich mehr kaputte Wirbelsäulen geben wird.
Auch dazu gibt es ja mittlerweile sehr viel Forschung. Die Sitzkrankheit ist nachgewiesenermaßen lebensverkürzend. Erzeugt viele Rückenprobleme und unser Körper ist dafür gemacht, dass wir jeden Tag Kilometer laufen können, aber nicht dafür, dass wir 8 oder 10 Stunden sitzen.
Und die Soziologin Jutta Almendinger sieht in der Heimarbeit sogar immensen sozialen Sprengstoff. Denn in einer Welt, in der es sogar im Sportverein oder in der Schule an Durchmischung fehlt, ist der Arbeitsplatz einer der wenigen Orte, an dem unterschiedlich denkende Menschen überhaupt noch zusammenkommen. Wenn sich Leute mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Bildungsgrad oder unterschiedlichem Gehalt, also im Alltag, noch weniger über den Weg laufen, dann könnte das gegenseitige Verständnis in der Gesellschaft abhanden kommen. Und das wäre natürlich ein schlechter Tausch für ein bisschen mehr Bequemlichkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Sommer. Und trotz der Pandemie wollen viele mal wieder in den Urlaub. Die Grenzen sind innerhalb der EU auf. Hotels freuen sich über Gäste. Flieger fliegen wieder häufiger. Aber mit dem Reisen, da steigt natürlich das Risiko, dass sich das Virus wieder stärker ausbreitet. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen von Bund und Ländern haben heute beschlossen, Flugreisende, die können sich kostenlos testen lassen, wenn sie wieder zurück in Deutschland ankommen. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Können heißt, das ist keine Pflicht.
Genau, der Test ist freiwillig. Also es war vorher im Gespräch gewesen, ob der Test Pflicht wird für Leute, die aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommen. Aber jetzt haben sich die Minister und Ministerinnen darauf geeinigt, dass es eben keine Pflicht wird, sondern dass der Test immer freiwillig ist.
Und wann und wo kann ich dann so einen kostenlosen Test machen lassen? Hängt es davon ab, in welchem Land ich war?
Ja, also wenn du in einem Risikogebiet warst, dazu zählen im Moment zum Beispiel die USA, die Türkei und Israel und du kommst mit dem Flugzeug zurück, dann wirst du am Flughafen angesprochen, ob du nicht so einen Test machen willst und kannst den dann im oder am Flughafen direkt machen lassen. Wenn du in einem Land warst, das offiziell kein Risikogebiet ist, dann kannst du den Test auch machen lassen, auch kostenlos, aber nicht direkt am Flughafen, sondern später woanders innerhalb von 3 Tagen.
Und wenn ich nicht fliege, sondern mit dem Auto oder mit der Bahn unterwegs bin, ich kann ja auch bis runter nach Portugal fahren, kann ich dann auch einen kostenlosen Test machen, wenn ich zurückkomme?
Ja, auch dann. Egal, ob Risikogebiet oder nicht. Also wenn du im Ausland warst und dich testen lassen willst, kannst du das machen lassen. Und da wird jetzt noch gerade geklärt, ob das dann die Hausärztinnen und Ärzte machen sollen oder andere Testzentren.
Wir leben in einem Land, in dem wir sehr, sehr hohe Gebühren für die Krankenkassen zahlen, zumindest für die gesetzliche. Und die zahlt das dann alles?
Also die Laborkosten sollen die Krankenkassen übernehmen und die Bundesländer übernehmen die Kosten für die Testzentren an den Flughäfen. Es gibt Politiker, die finden das ungerecht und sagen, wieso soll die Allgemeinheit das zahlen, wenn Leute bewusst ein Risiko eingehen und ins Ausland reisen. Aber die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalatschi sagt, kostenlose Tests seien die beste Lösung.
Wir wollen am Ende das Risiko der Infektion in Deutschland reduzieren. Und da wollen wir viele Menschen erreichen, die sich testen lassen. Und da ist natürlich die Kostenfrage ein Anreiz, sich dann doch eher testen zu lassen, als es nicht zu tun.
Also die Rechnung der Gesundheitsministerinnen und Minister ist, es ist billiger, alle zu testen, als am Ende eine große Corona-Welle zu haben.
Und wie ist das mit der Quarantäne? Also eigentlich müssten ja alle Reisenden aus Nicht-EU-Ländern und Risikogebieten 2 Wochen in Quarantäne, wenn sie zurückkommen.
Ja, die Regel bleibt. Wenn du allerdings einen negativen Corona-Test vorweist, kannst du die Quarantäne beenden. Wenn dein Test nach einer Reise positiv ist, dann musst du natürlich in Quarantäne, egal ob es jetzt Risikogebiet war oder nicht. Und wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss an der Grenze auch einen Adresszettel ausfüllen, ab jetzt zur Nachverfolgung.
Doch noch ganz schnell, wie ist denn die aktuelle Corona-Situation in Deutschland? Weil heute hieß es ja, die Zahlen seien wieder gestiegen.
Genau, das Robert-Koch-Institut hat zuletzt innerhalb eines Tages mehr als 800 Fälle gemeldet bekommen. Das ist verhältnismäßig viel. In den letzten Wochen waren es immer deutlich weniger Fälle.
Die Gesundheitsminister und Ministerin von Bund und Ländern haben heute beschlossen, dass alle Reiserückkehrer einen kostenlosen Corona-Test machen können. Wirklich alle. Die Infos dazu von Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Donald Trump, der US-Präsident, ist ja ein Intelligenzbolzen. Sagt er ja immer wieder. Hier zum Beispiel.
Trust me. I'm like a smart person.
Ich bin eine schlaue Person. Oder hier.
I'm a very stable genius.
Hat er mal vor der UN gesagt. Oder.
I'm probably more intelligent than Hillary.
Ja, intelligenter als Hillary Clinton. Der US-Präsident ist ziemlich davon überzeugt, dass er sehr, sehr schlau ist und ein hervorragendes Erinnerungsvermögen hat. Und das hat er komischerweise in den vergangenen Tagen immer wieder in verschiedenen Fernsehinterviews erwähnen müssen. Armin Himmelrath aus dem Update-Team. Er hat immer wieder die gleiche Wortkette wiederholt.
Genau, und das ist eine unglaublich lange, komplizierte, schwierige Wortkette, die er immer wieder und wieder und wieder und wieder fehlerfrei wiederholt hat.
Person, woman, man, camera, TV.
Person, woman, man, camera, TV. Und das war es dann auch schon. Fünf Worte und Trump ist begeistert von sich. Er hat das wirklich in mehreren Interviews immer wieder gesagt und dann in einzelnen Interviews diese Sequenz dann auch noch 4-5 Mal wiederholt. Und was soll ich dir sagen? Er kann sich die Wörter wirklich merken und auch noch in der richtigen Reihenfolge. Hier ist er
bereit. Person, woman, man, camera, TV.
Tja, beeindruckende Leistung, oder?
Person, Woman, Man, Camera, TV.
Genau.
Was ist denn das für ein Test, dass Trump so begeistert ist von seiner Leistung?
Der heißt MOCA oder M-O-C-A, Montreal Cognitive Assessment. Ein psychologischer Test, der ist standardisiert, auch relativ bekannt. Und Iris Kahn ist Argentinierin und Psychologin in Buenos Aires. Und sie hat gesagt, sie hat Trump zwar nicht begutachtet, aber sie kann mutmaßen, was ihn so antreibt.
Ich glaube, ihm ist wichtig zu beweisen, dass er unheimlich klug ist. Das ist ein ziemlich kurzer Test von 10 Minuten. Und es geht darum zu gucken, ob bestimmte kognitive Fähigkeiten da sind. Und wird oft benutzt, einfach um zu gucken, ob Demenz da ist oder nicht. Und nicht im Sinne von Intelligenz. Also es ist extra so einfach gemacht, damit auch Leute, die nicht besonders intelligent sind, trotzdem das gut bestehen.
Ja, und gut bestanden hat Donald Trump den Test, ganz klar, denn das beweist er uns ja gerne selbst.
Person, woman, man, camera, TV.
Genau, was die Psychologin uns da gerade erzählt hat, noch ein bisschen zurückhaltend formuliert, das sagt eine andere Psychologin sehr deutlich und sehr klar. Sie sagt, es gibt keinerlei Grund darauf, stolz zu sein, wenn man 5 Wörter hintereinander unfallfrei aufsagen kann. Und diese andere Psychologin heißt Mary Trump, ist auch tatsächlich Psychologin, ist die Nichte von Donald, hat ein Buch über ihn geschrieben, über den aus ihrer Sicht etwas durchgeknallten Onkel. Und jetzt hat sie in der Late-Night-Show bei Stephen Colbert, hat sie, ja, man muss sagen, so richtig vom Leder gezogen.
It's a test to screen for early signs of dementia, I believe. We don't know how he did on it, but as far as I'm concerned, his talking about it the way he's talking about it is failing the test.
Bragging about passing a cognitive test is one of the ways you fail a cognitive test.
Yeah.
Also Steven fragt dann nochmal nach und sagt, wenn man sich jetzt selbst für diesen Test lobt, dass man den bestanden hat, dann ist man eigentlich durchgefallen. Und sie sagt, ja genau, wer sich selbst lobt, weil er diesen Test besteht, der zeigt damit, dass er sie nicht mehr alle hat. Genau das.
Aber was können wir daraus lernen? Wie können wir in einem Gespräch zeigen, dass wir eine gewisse Klugheit haben, eine Cleverness mitbringen und Sachen gut merken, ohne dass wir uns, wie jetzt in diesem Fall des US-Präsidenten, wirklich blamieren?
Naja, wenn man drauf hört oder drauf schaut, dann sieht man ja in diesem Fall schon, das Erste ist, man sollte das nicht dauernd betonen, wie toll oder klug man selber ist. Ein gewisses Understatement gehört sicher dazu. Ja, eine Schlagfertigkeit kann eine Rolle spielen, was beide Psychologinnen sagen. Wenn ich dauernd meine angeblichen Stärken betone, dann scheinen das in Wirklichkeit eher Schwächen zu sein. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, ja, letztlich gibt es für kluges Rüberkommen, für Cleverness im Gespräch auch kein Rezept. Es ist wohl so eine Mischung aus Selbstironie, aus Zurückhaltung und natürlich auch aus echtem Wissen. Und in dieser Mischung kommt das wahrscheinlich am besten an. Gerade Selbstironie, sagt die Psychologie, ist dabei ein spannender Punkt. Denn woran merkt man, dass jemand sich selbst nicht ganz ernst nimmt? Bei Trump scheint das ja so zu sein, dass das klar ist. Der ist von sich wahnsinnig eingenommen. Aber wenn man Zitate dann ironisch verwendet, dann geht das wieder. Das heißt also zum Beispiel, wir können jetzt hier beweisen, wie wahnsinnig klug die DLF-Nova-Moderatoren sind. Also Ralf, kannst du die Wörter noch?
Warte. Person, woman, man. Also rum, ne? Mhm. Person, woman, man, camera, TV.
Ich würde sagen, das taugt zum Präsidenten. Mindestens.
I'm a smart person.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst war es eine Kirche, dann eine Moschee, dann Museum und jetzt wieder Moschee. Seit 86 Jahren gab es heute wieder zum ersten Mal ein Freitagsgebet in der Hagia Sophia in Istanbul in der Türkei. Vor 2 Wochen hatte das oberste Verwaltungsgericht der Türkei entschieden, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt werden darf. Und Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte daraufhin festgelegt, dass heute das erste Gebet wieder stattfinden soll. Und das hier ist er heute betend in der Hagia Sophia. Recep Tayyip Erdogan. Karin Senz ist unsere Korrespondentin in Istanbul. Karin, wie lief denn das erste Freitagsgebet heute dann ab? Wie groß war das Interesse?
Ziemlich groß. Also Erdogan selber hat gesagt 350.000 Leute. Wir haben in türkischen Medien was von 1 Million gehört und die Drohnenbilder. Es gab ja einige Drohnen, die da über dieses Gelände geschwebt sind. Die sahen auch nach ziemlich vollen Straßen aus. Und das in Corona-Zeiten. Also es wurden offensichtlich schon am Morgen die Eingänge geschlossen. Das hat der Gouverneur zumindest verfügt, weil es auf dem Platz vor der Hagia Sophia schon sehr voll wurde, denn da konnte man ja auch beten. Da wurden verschiedene Areale abgesteckt für Frauen und Männer, wo sie ihren Teppich eben ausbreiten konnten. Angeblich mit der nötigen Distanz, aber es sah tatsächlich nach dem, was ich gesehen habe, lange nicht so aus.
Wie kommt das denn eigentlich an? Also da müssen wir wahrscheinlich unterscheiden, in Istanbul, generell in der Türkei, wie kommt das an, dass die Hagia Sophia jetzt wieder eine Moschee ist?
Sehr unterschiedlich und doch viele haben es tatsächlich auch begrüßt, die gesagt haben, endlich nach so langer Zeit können wir wieder in dieser Moschee, die sie ja einst mal war, beten. Auf der anderen Seite, wenn wir die Geschichte von 1500 Jahren sehen, so alt ist die Hagia Sophia ja schon, dann sind natürlich 86 Jahre nicht wirklich viel, wo sie da gewartet haben. Aber es gibt auch viele Kritiker, die sagen, das ist eben jetzt auch ein Signal und eine Machtdemonstration. Und eine Machtdemonstration, glaube ich, war das tatsächlich heute, was wir erlebt haben. Wenn man diese Hagia Sophia ja schon sieht, wie mächtig sie auf diesem Hügel am Goldenen Horn steht, dieses mächtige Gebäude, dann eignet sie sich natürlich auch für so ein Signal auf jeden Fall wunderbar. Zum einen nach außen, an das Ausland, aber eben auch nach innen, in die Türkei hinein, um zu zeigen, hey, wir sind wieder wer, die Türkei ist eine Großmacht. Das ist, glaube ich, schon das Signal, was Erdogan geben wollte an vor allem seine Anhänger.
International wurde die Entscheidung ja auch massiv kritisiert. Warum?
Naja, weil eben die Hagia Sophia bisher auch ein Symbol war, wo man eben gesehen hat, dass Christentum und Islam unter einem Dach sein können im Rahmen eines Museums. Man hat es ja gesehen, die Mutter Gottes war da mit dem Jesuskind und daneben eben diese großen Tafeln, wo Suren des Koran zu sehen waren, der Name auch von Allah abgedruckt oder aufgeschrieben war. Und das hat ja über viele Jahre jetzt sehr gut nebeneinander funktioniert, miteinander muss man schon fast sagen funktioniert. Und es ist eben auch das Erbe Atatürks jetzt ja schon wieder aus den Wurzeln, aus den Angeln gehoben worden. Denn er hat ja damals eben diesen Erlass gemacht, also für 1934, der Republikgründer. Und Erdogan ruckelt schon länger an diesem Sockel und heute ganz gewaltig.
In der Türkei kann man als Tourist natürlich auch die Moscheen besuchen, Schuhe ausziehen und dann kann man zu gewissen Zeiten rein, zum Beispiel in die Blaue Moschee direkt daneben, neben der Hagia Sophia, ist nur ein paar hundert Meter weiter. Meinst du, die Hagia Sophia wird dann auch weiterhin von allen Menschen, die zu Besuch kommen, in die Stadt besucht werden können?
So ist zumindest das, was die Regierung immer wieder beteuert, nachdem sie eben diese Umwidmung bekannt gegeben hat. Es sollen auch eben die christlichen Symbole, die Fresken und auch die Mosaiken weiterhin zu sehen sein, nur verhüllt sein während der Gebetszeiten. Das ist, was uns versprochen wird. Wir werden es in den nächsten Tagen sehen. Die Hagia Sophia ist heute erstmal für 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet, damit alle, die heute für diesen besonderen Tag gekommen sind, auch rein können. Es ist ja tatsächlich einer, der in die Historie eingehen wird. Und dann soll sie tatsächlich eben auch wieder für Touristen geöffnet sein.
Karin Senz in Istanbul. Dort ist die Hagia Sophia wieder eine Moschee und kein Museum mehr. Und heute war das erste Freitagsgebet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Juli, Hochsommer, also zumindest hier bei uns auf der Nordhalbkugel. Weihnachten ist in unseren Köpfen noch sehr weit entfernt. Wie ist deine Weihnachtsstimmung so, Jana?
Oh, die ist deutlich besser, muss ich sagen, als es beim echten Weihnachten war. Weil jetzt ist es kalt, kurz nach 5 ist es dunkel geworden. Also sprich, jetzt ist tatsächlich so ein bisschen Weihnachtsstimmung bei mir da.
Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Südafrika. Und dort ist jetzt tatsächlich ein wenig Weihnachtsstimmung. Es ist zumindest weihnachtlicher als bei uns, weil dort gerade Weihnachten auch im Juli gefeiert wird. Jana, warum Weihnachten im Juli?
Naja, also ich glaube, die Ursprungsgeschichte, die ist schon vor 80 Jahren auf der Nordhalbkugel tatsächlich entstanden, weil Leute einfach ein bisschen zusammen gesellig feiern wollten. Aber jetzt hier auf der Südhalbkugel hat sich das so ein bisschen dann doch manifestiert, weil Winter ist. Ne? Es ist wirklich kalt und wir in Südafrika haben Minusgrade. Also hier ist es wirklich klirrend und hier hast du dann einfach auch Lust, Glühwein zu trinken oder dir eine heiße Schokolade zu machen. Das passt einfach hier jetzt wirklich ganz gut in die Jahreszeit. Das ist wirklich Winter und nicht wie im Hochsommer, als du dich dann doch mit einem Cocktail in der Hand in den Pool gesetzt hast. Also jetzt passt es einfach.
Ist das dann auch ein spezieller Tag, also Heiligabend, der 24. oder so?
Ja, so heute ist natürlich genau der 24. und heute passt das und heute machen das auch die meisten Leute, die ich kenne, dass sie das so ein bisschen zelebrieren. Aber so den ganzen Juli über waren eigentlich Veranstaltungen geplant, weil man das dann also nicht so als Massenbewegung, aber doch mit genug Leuten doch noch begehen wollte. Da gibt es zum Beispiel in Hogsback, das ist am Ostkap, da gibt es ein kleines Dorf, die feiern wirklich richtig Christmas in July, wie das auf Englisch heißt. Und die haben da wirklich Santa Claus, also den Weihnachtsmann, nachgestellt. Die haben da natürlich auch richtig Schnee in den Bergen. Ne? Da gibt es dann auch Glühwein, da werden Lichter und Feuer angezündet. Also die machen das so richtig mit roter Mütze und richtig heimeliger Atmosphäre.
Und wie viele Menschen feiern das dann so?
Also wirklich, die große Bewegung ist es nicht, aber es sind dann doch noch genug, die zusammenkommen. Also ich weiß, letztes Jahr um diese Jahreszeit, da war ich unterwegs in Parks in Johannesburg und habe da also wirklich Märkte gesehen. Da haben die wirklich so Weihnachtsbaumkugeln auf dem Rasen verteilt. Da hatten die auch Schneekanonen an. Also wirklich irgendwie völlig verrückt, wenn man sich das vorstellt. Aber die haben da auch so ein Weihnachtsmann-Kostüm irgendwie bereitgestellt. Die hatten so Spielchen für die Kinder. Die haben da Punsch ausgeschenkt und hatten auch so einen kleinen Weihnachtsmarkt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, weil man ja wirklich dicke Jacken anhat, dass das so ein bisschen diese gemütliche Atmosphäre durchaus schafft, auch wenn man weiß, es ist eigentlich mitten im Juli und völlig verrückt.
Und werden denn dann auch Geschenke gekauft? Zumindest die Industrie könnte das ja freuen zu Corona-Zeiten, dass dann doch ein bisschen der Umsatz angekurbelt wird.
Naja, also so im kleinen Bereich wird das gemacht. Also es werden eigentlich eher Kleinigkeiten verschenkt, ne? Weil das wirkliche Weihnachten, das ist ja dann doch im Dezember. Aber jetzt macht man das so, dass man sich so eher als Geste doch noch das ein oder andere schenkt. Also die Kinder kriegen irgendwie Mahlkreide oder die Erwachsenen, die schenken sich halt noch so Schals, weil die jetzt auch in die Jahreszeit passen. Also quasi Kleinigkeiten. Die Industrie versucht das immer so ein bisschen mit Werbung und vielleicht kauft der ein oder andere Mann seiner Frau dann doch nochmal ein Parfum oder andersrum die Frau dann irgendwie dem Mann nochmal irgendwie eine Kleinigkeit. Aber das ist nicht so als großes Marketingfest ausgelegt. Es ist nicht darum, dass es jetzt wirklich die Riesengeschenke zum Auspacken gibt. Das sind eher Kleinigkeiten und es geht darum, dass man Zeit miteinander verbringt und das gesellig dann miteinander feiert.
Und das geht auch zu Corona-Zeiten?
Also zu Corona-Zeiten ist es schon ein bisschen anders. Also alles, was ich gesagt habe, dieses Weihnachtsfest da am Ostkap, das fällt natürlich aus. Und auch die Weihnachtsmärkte in Johannesburg oder auch in welcher Stadt man das immer gemacht hat, die finden auch nicht statt. Also das muss jetzt wirklich im Kleinen stattfinden. Die Familien machen das jetzt halt untereinander, weil man sich niemanden nach Hause einladen darf. Corona ist halt hier in Südafrika jetzt wirklich das Riesenthema. Also hier steigen die Fallzahlen jeden Tag heftig. Das heißt, auch ich, wenn ich jetzt von mir selber rede, ich werde schön kochen und was Nettes machen und ich werde mich auch mit Schal und Mütze auf die Terrasse stellen und meinen Glühwein trinken. Das wird jetzt ein bisschen im kleinen Familienkreis stattfinden, weil man keine Freunde einladen kann, aber es gibt genug Leute, die das dann heute Abend doch noch begehen.
Jana Gent, Korrespondentin in Johannesburg über Weihnachten im Juli in Südafrika. Und hey, das war's von uns für diese Woche. Das Deutschlandfunk Nova Update Team, Katja, Lydia, Sebastian, Thomas, Johannes, Christian, Armin und Valentin wünschen ein schönes Wochenende. Ich auch. Mein Name ist Ralf Günther. Bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.